nur weil sich dann ein Paar getrennt hat, jetzt nicht mit dem Kind zurückgelassen wird und ihre Karriere oder ihren Beruf, mit dem sie Geld verdienen muss, dann plötzlich an den Nagel hängen kann. Mittlerweile gibt es ja mehr Menschen, die irgendwie influencen oder irgendwo einen Substack-Newsletter machen oder ganz viele verschiedene Dinge in ihrem Bauchladen mischen, weil der Food-Journalismus wirklich ganz schön zurückgeht.
Hallo und herzlich willkommen zu Auf ein Glas Champagner mit Marianne. Frauen in der Gastronomie. Marianne Wild im Gespräch mit spannenden Frauen der Gastronomie.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid bei meiner aktuellsten Folge Auf ein Glas Champagner mit Marianne, Frauen in der Gastronomie. Ich freue mich heute wieder ganz besonders über meine neue Gästin bei mir, die den Weg gefunden hat zu mir nach Dahlem, zu den Wildschweinen und den Füchsen. Wir haben eben schon mal ganz kurz drüber gesprochen, was hier alles bei mir los ist. Das ist ja in Kreuzberg teilweise nicht los, weil die Tiere hier die Hände, die Füße und alles in die Hand geben. Aber schön, dass du den Weg hergefunden hast, liebe Lorraine Heist. Herzlich willkommen hier.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ich freue mich. Ich habe schon einen Champagner eingeschenkt und wir haben im Vorfeld eben auch schon ein bisschen geschwärmt. Ich habe tatsächlich jetzt für die schöne, etwas kalte Jahreszeit etwas aufgemacht, was auf jeden Fall von innen wärmt. Und das ist ein Jaxilos Champagner. Ich habe ja schon mal einen Jaxilos aufgemacht, aber nicht diesen. Und zwar ist das diesmal der Rosé. Und das ist etwas Besonderes. Da werden nur 8000 Flaschen im Jahr von produziert. Und das ist wirklich heiße Ware, im wahrsten Sinne des Wortes. Das wird, glaube ich, nur unterm Ladentisch irgendwo verkauft. Ich freue mich sehr. Das ist, glaube ich, auch erst meine vierte oder fünfte Flasche Jaxilos Rosé in meinem Leben. Und ich bin ganz begeistert, dass der so frisch ist, weil der ist nämlich 2017 degorgiert worden. Wer Jaxilos nicht kennt, dieses Champagnerweingut, dieser Wein wurde noch von Anselm Solos mit vinifiziert und der besteht nur aus Chardonnay 90% und Pinot Noir 10% aus den Lagen Avis und Ambonnet, also sozusagen die besten Lagen auch dort. Und es ist ein wahnsinnig vollmundiger, kräftiger, aromatischer, sehr verführerischer Champagner. Und Lorraine, du hast gerade gesagt, das ist eigentlich ein Wein oder so ein Champagner zum Essen.
Ich habe eigentlich gesagt, auf mich wirkt er, als sei ein, als stecke ein ganzes Menü drin.
Ja, stimmt, das hast du gesagt. Entschuldigung, da habe ich dich falsch zitiert.
So vielschichtig kommt der rüber. Also unglaublich viel steckt da drin. Ja, viele, viele verschiedene Noten. Die Farbe ist auch ganz toll. Also wir sprechen hier von Rosé, aber wie würdest du, das ist eher so Bernstein.
Ja, also es ist nicht so ein typisches Rosé, wie ihr euch das jetzt vielleicht vorstellt, sondern es hat wirklich einen ganz leichten, also hier jetzt bei den Lichtverhältnissen, einen leichten Kupferton, finde ich. Und eine ganz schöne Perlage. Ich habe vorhin mit den Gläsern auch ein bisschen rumgespielt. Ich habe es mal in ein schmaleres und jetzt in ein breiteres Glas getan. Aber da dieser Champagner eben auch von der Qualität des Weines, der verwendet wurde, lebt, habe ich mich jetzt doch zu entschlossen, das breite Glas zu nehmen, damit der ein bisschen sich präsentieren kann. Da geht halt ein bisschen, hat man ein bisschen weniger Perlage, aber dafür hat man mehr von dem Wein. Lass uns doch mal anstoßen.
Sehr gern. Zum Wohl.
Zum Wohl.
Klingt
schön,
auch
dass
schön.
Du da bist.
Ja, vielen Dank.
Du hast vorhin was von Sherry gesagt. Mhm. Ich finde auch ein bisschen Orange und so ein bisschen Calamansi. Mhm. Super spannend.
Ganz spannend, ja. Selten sowas Interessantes getrunken.
Das freut mich.
Vielen Dank. Also es ist mir eine große Ehre, dass ich hier...
Ach, sehr gerne.
Diese Reise...
Der Weg, wie ist es gelohnt?
Der hat sich jetzt schon gelohnt.
Sehr gut. Beste Voraussetzung. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fragt euch jetzt vielleicht den einen oder anderen, ist der Name an sich wahrscheinlich im ersten Moment vielleicht nicht ganz bekannt. Liebe Lorraine, erzähl doch mal, was machst du jetzt aktuell und wie bist du eigentlich dahin gekommen? Weil ich finde, du hast einen super spannenden Lebenslauf.
Also was mache ich aktuell? Ich bin aktuell Journalistin im Hauptberuf. Also das ist der Beruf, den ich zwar nicht gelernt, aber irgendwann angenommen habe. Aber vielleicht habe ich ihn auch gelernt. Das weiß man gar nicht so genau. Wahrscheinlich schon. Ich habe Jura studiert in ferner, ferner Vorzeit. Das ist lange her. Und habe das, also ich bin irgendwie, habe eine juristische Ausbildung gemacht, Jura studiert und das aber auch abgeschlossen und habe aber schon in der Schulzeit geschrieben, weil ich das immer gern gemacht habe, wie man das halt so macht, für die Lokalzeitung in der badischen Provinz, da wo ich aufgewachsen bin, habe ich als Schülerin geschrieben und dann habe ich das während meines Studiums so ein bisschen aus den Augen verloren. Hab das so nebenbei gemacht, aber das war eher so ein, ja, ich hatte einfach nicht viel Zeit für anderes. Und mir war aber während des Studiums schon klar, dass ich eigentlich nie Juristin werden will. Das war nicht mein Ding. Und habe dann danach auch einfach wieder angefangen zu schreiben und ohne genau zu wissen, wohin der Weg mich dann führen würde. Und bin dann über so ein paar Stationen, freie Journalistin, ein Job in München bei so einer Mädchenausgabe von der L, bin ich zur größeren L gekommen und so ein bisschen zum sogenannten Lifestyle-Journalismus, weil ich habe schon längere Stücke geschrieben und vielleicht auch so ein bisschen ausgeruhtere Stücke versucht, immer näher an die Menschen ranzugehen, weil mich das interessiert hat. Und irgendwie muss ich dann wohl mal über Essen und Trinken geschrieben haben. Und das hat mir am besten gefallen von dieser ganzen Lifestyle-Welt. Also natürlich ist es ja auch ein sehr breites Feld. Ne? Essen und Trinken hat immer auch mit Ästhetik zu tun, hat natürlich mit Menschen zu tun. Mit Ästhetik, mit Geschmack, das hat für mich ganz viele Boxes getickt, sagen könnte. Und da bin ich dann irgendwie so reingerutscht. Und heute ist das mein Beruf, über Essen und Trinken zu schreiben.
Und du siehst sehr glücklich dabei aus.
Ja, gefällt mir. Bis heute gefällt mir das, obwohl das ja in Deutschland gar kein so überrepräsentiertes journalistisches Feld ist.
Aber also, international?
Ja, international schon, aber ich schreibe natürlich auf Deutsch. Mhm. Ich schreibe auf Deutsch in Deutschland und international ist natürlich Gastronomie total wichtig. In Deutschland ist Gastronomie auch schon immer wichtig, aber sie wird, oder auch die Gastronomie in Deutschland verzahnt sich so ein bisschen mehr mit der internationalen und mittlerweile liegt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auch auf Deutschland. Also das kann man eigentlich auch nicht sagen. Es gibt in Deutschland so viele gute Restaurants und das schon sehr lange. Aber es wandelt sich. Ich würde sagen, die Gastronomie hier in Deutschland wandelt sich seit ein paar Jahren und wird internationaler, vor allem in Berlin. Das finde ich sehr interessant.
Und woran machst du das aus, dass es internationaler in Berlin wird? Also hast du da bestimmte Merkmale oder Anzeichen?
Ich habe einfach das Gefühl, dass es mehr Restaurants gibt, die von Menschen eröffnet und betrieben werden, die von überall herkommen. Ich meine, es gibt hier schon ewig türkische Restaurants in Berlin durch die große türkische Community. Auch darüber wird eigentlich in Deutschland gar nicht so richtig gesprochen. Das ist einfach nicht so richtig Thema, weil das ist halt eine Imbiss, mehr oder weniger eine Imbisskultur.
Leider. Weil leider. Die türkische Küche ist so wunderschön.
Ganz genau.
Und es wäre auch immer noch mal ein Traum von mir, ein türkisches Fine-Dining-Restaurant noch mal in Berlin zu eröffnen.
Absolut.
Aber ich glaube, die Schwierigkeit ist dafür wirklich, das Publikum dann zu haben. Aber ich glaube, dass das auch immer stärker wird. Mhm. Auf jeden Fall haben wir ein paar schöne Sachen in Berlin auch aufgemacht, wo es sich lohnt, momentan auch essen zu gehen.
Mhm. Türkische meinst
ja.
du?
Mhm.
Da musst du mir mal, hast du einen Tipp?
Ich weiß nicht, wie lange die jetzt schon aufhaben. Ich glaube, 2 oder 3 Jahre, aber ich war jetzt erst ein paar Mal da. Und zwar ist das Baba Pizzola. Das ist am Wittenbergplatz. Mhm. Und was ich daran so schätze, das ist halt sehr modern gemacht, aber angenehm. Es ist sehr anheimelnd. Man wird sofort auch wirklich, man hat das Gefühl, man ist willkommen. Es ist wahnsinnig wuselig. Es ist immer voll. Also die paar Male, die ich jetzt da war, habe ich immer reserviert, weil es ist wahnsinnig schwer, einen Tisch zu bekommen. Und sie haben halt so eine offene Grillküche. Mhm. Man kann halt alles sehen. Ne? Und das ist, man kann am Tresen, also direkt an der Küche sitzen oder an Tischen. Und die Qualität des Essens fand ich sehr, sehr, sehr schön und angenehm. Also ist immer Geschmackssache, aber mich hat das hat schon sehr angesprochen.
Mhm. Super.
Und aber ich denke trotz alledem, dass es, also es gibt da zum Beispiel, wie heißen die, Osmans
Töchter,
genau. Mhm. Die haben ja auch 2 Filialen gehabt. Jetzt glaube ich nur noch eine, soweit ich das mitbekommen habe.
In Prenzlauer Berg.
Genau. Mhm. Ich glaube, die machen das ja auch sehr erfolgreich und auch sehr gut und qualitativ hier auch sehr gut.
Ja, stimmt.
Also generell denke ich, dass ich das langfristig auf jeden Fall in Berlin auch noch weiter durchsetzen kann. Also man, das zeigt einfach, wie multikulturell wir auch in der Stadt sind. Und dann gibt es ja auch noch ganz andere Geschmacksrichtungen, die man bei uns in Berlin erleben kann, wie in keiner anderen Stadt auf jeden Fall.
Mhm. Ja, auch deshalb lebe ich gern hier, weil das einfach so, es könnte noch viel mehr sein nach meinem Geschmack. Aber ich finde, da tut sich schon wahnsinnig viel. So seit ein paar Jahren ist einfach gerade so sind die Casual Fine Dining Restaurants einfach interessant geworden in Berlin. Und es gibt überhaupt viel mehr oder überhaupt welche.
Mhm. In Berlin gibt es gerade ganz viele sehr ausgezeichnete.
Ja.
Und da fällt mir gerade ein, dass wir uns vor 2 oder 3 Wochen tatsächlich getroffen haben. Für ein wirklich ein sehr schönes Gespräch mit unserer Berliner Bürgermeisterin, Frau Giffey, im Rahmen der Auszeichnung der World's 50 Best Restaurants, wo wir die große Ehre ja haben, falls für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, 4 Auszeichnungen für 2022 nach Berlin getragen zu haben. Und ich das hat tatsächlich dazu geführt, dass wir ein Gespräch mit der Bürgermeisterin hatten und das war wirklich sehr, sehr nett und sehr angenehm, fand ich. Also es war sehr positiv. Es war auch schön, ich glaube, für alle Gastronomen, die mit dabei waren, also das Restaurant Ernst, Nobelhart und Schmutzig und unser Patissier, bester Patissier des Jahres der Welt, das Koda-Restaurant. Und wir, die Tim Raues Restaurant, waren, glaube ich, sehr angetan davon, im positiven Sinne, dass das eben auch gesehen wird und dass das auch ein Mehrwert für die Stadt ist. Dass eben gerade so viele Restaurants dieses Jahr in Berlin so hoch ausgezeichnet sind. Und das ist was ganz, ganz Besonderes. Das ist jetzt auch nicht alltäglich, wenn man sich anschaut. Und diese Liste, diese World's 50 Best Liste, ist ja auch der Grund, warum wir uns im, wann hat das stattgefunden, im Juli in London gesehen haben. Und das ist ja auch etwas, was du, sag ich immer, machst du das nebenbei als Hobby? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Das hat ja einen bestimmten Titel, was du da machst.
Genau, also ich bin die Chairwoman von World's 50 Best Restaurants für Deutschland. Also, was könnte man sagen, die Vorsitzende dieser Liste in Deutschland. Ich betreue die, das ist aber ein Ehrenamt, ne? Das ist unbezahlt. Und das bedeutet, dass ich für Deutschland, also für die Region Deutschland, die Jury zusammenstelle. Einmal im Jahr wird die Jury auch getauscht, beziehungsweise also nicht komplett, aber 25% der Menschen, die Mitglied oder die Teil dieser Jury sind, die werden getauscht, sodass es da nicht immer dasselbe Voting gibt. Ich meine, das ist ja eine einfache Rechnung, dass man, wenn man immer dieselben Leute auf immer demselben Posten belässt, das Ganze so ein bisschen eingefahren wird und sich da einfach überhaupt nichts bewegt und vielleicht eben auch so ein bisschen einen Geschmack bekommt, dass es da vielleicht nicht mit rechten Dingen zugeht oder dass es da sehr viel Beeinflussung geben könnte. Und das wird eigentlich dadurch ganz gut gewährleistet, dass einfach 25% pro Jahr getauscht werden müssen. Also das muss ich machen. Ich muss eine Liste, eine Jury zusammenstellen. Das sind 40 Menschen, 50% Frauen, 50% Menschen. Das sind auch Menschen.
Definitiv.
Und diese Jury setzt sich zusammen aus Köchen, Journalistinnen, Journalisten, Gastronomie, Profis, Menschen, die einfach sehr eng mit der Gastronomie zu tun haben. Und natürlich sind auch Foodies, sogenannte Foodies dabei, die einfach leidenschaftlich gern und auf der ganzen Welt essen gehen. Und das mache ich seit 2019. Und das mache ich total gern, weil ich es als eine Chance empfinde, als eine Möglichkeit empfinde, Deutschland mehr auf der internationalen Gastronomie-Foodie-Landkarte zu verorten oder noch mehr zu verorten, als es sowieso schon dort verortet ist. Und ich bin als Journalistin, bin ich eigentlich schon lange, also ich habe 10 Jahre lang als Stilredakteurin gearbeitet bei der Welt am Sonntag und habe da sehr viele Food-Geschichten gemacht und bin für diese Geschichten sehr viel gereist, immer auch wirklich in ganz Europa und habe dort viele KollegInnen kennengelernt. Und mir ist aufgefallen, dass vor 5 Jahren noch eigentlich kein Mensch sich nach Deutschland erkundigt hat oder immer, wenn ich die Sprache auf Deutschland und Berlin gebracht habe, gab es so eine ganz kurze Konversation und dann war das auch wieder gegessen, das Thema. Und seit einiger Zeit ändert sich das oder hat sich das geändert und die Leute kommen von sich aus auf mich zu und fragen, was ist denn so mit Berlin, wie steht's, was hat Neues aufgemacht, was macht Neues auf? Ich war schon lange nicht mehr da, ich komme mal demnächst. Und mittlerweile, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass mittlerweile so viele Restaurants dort platziert sind auf der 50-Best-Liste, habe ich den Eindruck, kommen die Leute auch regelmäßig von sich aus und in kürzeren Abständen als mal so alle 10 Jahre.
Das ist aber auch, ich meine, wir haben das ja festgestellt, bei uns hat das ja angefangen, mit dieser Netflix-Folge beim Chef's Table, dass wir auf einmal sehr, sehr viel international reisende Gäste hatten, die wirklich nur gereist sind, weil sie Foodies waren oder weil sie halt einfach, ob sie jetzt viel oder wenig verdient haben, ihr Geld gerne für gutes Essen und Wein ausgegeben haben und deswegen gereist sind. Und was für eine größere Animation kann man denn als Gast haben, wenn man gleich 4 davon unter den Top 100 hat? Und mit einer so einer besonderen Auszeichnung wie Patissier des Jahres. Also ich meine, mehr kann man ja eigentlich nie machen. das ist wirklich Wahnsinn. Und ich finde es wahnsinnig interessant, was man für ein Feedback man dann einfach auch bekommt. Weil wir sehen ja auch, wir hören ja dann auch, dass die Gäste in den anderen Restaurants essen sind oder dahin gehen und dass sich das halt wirklich mit da. Aber es ist ja nicht so, dass sie nur bei uns essen gehen oder bei den anderen dreien, sondern eben auch die anderen Gastronomen, kennenlernen wollen. Ne? Mhm. Also wir haben ja fantastische 2- und 1-Sterne-Restaurants in der Stadt und auch die gar keine Sterne haben und trotzdem wirklich tolle Konzepte haben. Und ich glaube, dass es für alle bereichernd ist und dass alle davon profitieren, dass wir da so, dieses Jahr wirklich so gut gewotet worden sind. Was mich ja mal so interessieren würde, weil mein Podcast heißt ja Frauen in der Gastronomie. mit deiner Erfahrung, du reist ja wahnsinnig viel. Also wenn man bei dir auf Instagram immer so folgt, dann denkt man sich, ach, da wäre ich auch gerne hin. Ach, da wäre ich auch gerne. Du hast es ja, glaube ich, in den letzten 6 Monaten ein wahnsinniges Programm abgespielt. Wenn du dir jetzt die Rolle der Frau in der Gastronomie anschaust und die Probleme, über die ich jetzt zum Beispiel in dem Podcast auch oft rede, wie Frauen, wenn sie Familie haben, wie sie trotz alledem Karriere machen können mit den ganzen Arbeitszeiten und hin und her. Ist das nur ein deutsches Problem oder würdest du sagen, das ist international? Du hast ja mit Sicherheit auch Kontakt und redest ja mit den Gastronomen und den Gastronominnen. Was ist da so dein Eindruck?
Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein internationales Problem. Das ist kein deutsches Problem. Nee. Also wir haben hier vielleicht bessere Kinderbetreuung und günstigere Kinderbetreuung. Aber das bedeutet ja nicht, es gibt gerade ein interessantes Buch, das ich leider noch nicht gelesen habe, von einer sehr tollen Kollegin, die heißt Theresa Bücker. Da geht es um Zeit und das ist ein wahnsinnig interessantes Thema, weil sie sich damit beschäftigt, mit dem Problem Zeit oder dem Thema Zeit, die man nicht hat, wenn man Familie hat und wie unsere Gesellschaft eigentlich damit umgeht. Auch bis zu dem Punkt, dass man sich eigentlich entscheiden muss, mache ich jetzt Karriere oder das, was ich darunter definiere, oder habe ich jetzt ein Kind oder eine Familie, dass es nicht möglich ist, in unserem System, in unserer Gesellschaft auf eine gute Art und Weise beides zu haben, dass dafür einfach dieses System nicht gemacht ist. Und ich glaube, das ist nicht nur bei uns so, dass Frauen einfach zurückstecken müssen, sobald sie sich um Kinder kümmern müssen. Ja, ich glaube, das ist überall so.
Ich kann mich erinnern, dass wir vor 2 oder vor 3 Jahren, da müsste ich jetzt ein bisschen, könnte ich jetzt gar nicht so genau sagen, wir im Rahmen der 50 Best Veranstaltung, es war nicht in London, sondern davor, da tatsächlich auch ein Meeting gemacht haben unter den Frauen, Geschäftsführerin, Köchin, Patissier, da war alles mit dabei, ganz gemischt. Und wir waren eine kleine Gruppe, vielleicht 15, es war ja auch extrem international. Ich war die einzigste Deutsche, da war noch jemand aus Österreich mit dabei und dann halt wirklich Japan, alles mit dabei, Spanien, Ungarn. Und das war, muss ich sagen, fast ein bisschen deprimierend, dass wir eigentlich überall sehr moderne Gesellschaften haben, aber eigentlich noch kein Stück weiter. Mhm. Also ich glaube, das Fazit war, wenn du keine Familie hast, die dich hinten unterstützt, also vielleicht auch Großeltern oder so, die da irgendwie unterstützend an der Seite stehen können. Es ist wahnsinnig schwierig, halt alles unter einen Hut zu bringen, ohne dass man als Frau dann auch ein schlechtes Gewissen hat. Ich glaube, da kommt ja das Emotionale auch noch mit dazu, weil wir fühlen uns ja, glaube ich, ganz, also wahnsinnig verantwortlich natürlich auch, alles perfekt machen zu müssen. Und da habe ich auch gesehen, dass dieses Problem international ist und gar nicht eigentlich nur in Berlin stattfindet oder irgendwo im Dorfgasthof oder weiß ich nicht was, sondern es gab einige, die haben tolle Projekte vorgestellt, die haben zum Beispiel dann auch, ich weiß nicht mehr aus welchem Land das war, die haben, ich glaube in Brasilien, die haben dann extra ein Restaurant eröffnet, wo nur Mütter gearbeitet haben. die, wo sie dann ganz spezielle Zeitkonzepte erstellt haben, um das halt am Rollen zu halten. Und sie erzählt haben, dass es auch ein wahnsinnig tolles Feedback einfach auch gegeben hat und dass es auch wahnsinnig erfolgreich ist. Aber da muss man schon irgendwie Konzepte erarbeiten, um das so hinzubekommen, ne? Aber ich denke trotz alledem, dass das die Zukunft ist, dass wir uns damit auseinandersetzen und Zeitkonzepte entwickeln, flexible, weil anders wird es nicht funktionieren.
Nee, anders wird es nicht funktionieren und die Gesellschaft verändert sich ja auch sehr. Ich glaube, jüngere Generationen möchten nicht mehr so leben, sowohl Frauen als auch Männer. Also ich kenne durchaus auch ein paar Kollegen, die sind jetzt auch nicht unbedingt Generation Y oder Z. Die kümmern sich auch mehr um ihre Kinder, als sie es früher getan hätten. Die teilen sich die Kindererziehung, die leben vielleicht nicht mit ihrer Partnerin oder der Mutter des Kindes zusammen und dann teilen sie sich die Kindererziehung, können auch nicht die ganze Zeit mehr weg sein. Und ich glaube, dass die Frauen das oft auch zu Recht fordern, dass sie, nur weil sich dann ein Paar getrennt hat, jetzt nicht mit dem Kind zurückgelassen wird und ihre Karriere oder ihren Beruf, mit dem sie Geld verdienen muss, dann plötzlich an den Nagel hängen kann. Das geht ja nicht. Und wirklich, ich glaube, es kommt dazu, dass jüngere Generationen, sowohl Männer als auch Frauen, anders leben und arbeiten wollen. Einfach nicht mehr ihr ganzes Leben der Frohn widmen wollen, sondern vielleicht auch Zeit haben wollen, um Ideen zu entwickeln, um tatsächlich auch mit Kindern zusammen zu sein und vielleicht das Geld verdienen nicht mehr über allem steht. Und der Erfolg, der sogenannte, also Erfolg vielleicht anders definiert wird.
Ja, also finde ich sehr interessant als Ansatz. Ich glaube da aber, dass es halt einfach auch ein weiter Weg ist. Weil ich glaube, gerade wenn man über das Thema Erfolg spricht, ist es ja auch das, was einen irgendwie besonders macht zwischen anderen und dann vielleicht eben auch interessanter macht als andere und dann Gäste dazu animiert, eben auch dahin zu gehen und zu essen und zu trinken. Mhm. Und man merkt so gut Berlin auch besucht ist im Moment, dass so eine Situation wie jetzt in Deutschland, dass wir die Inflation haben, Unsicherheit, was jetzt passiert jetzt mit den Energiepreisen oder nicht. Wir sind ja immer so in der Schwebe. Dann die großen Grippewellen, die wir gerade haben, Erkältungswellen, da fällt Corona ehrlich gesagt, glaube ich, so ein bisschen hinten ab. Das spielt überhaupt gar keine Rolle mehr. Ja. Und trotz alledem merkt schon, dass wir unheimlich viel Movement in der ganzen Geschichte haben. Also wenn ich mich jetzt mit Kolleginnen und Kollegen unterhalte, was so die Reservierungsgeschichten angeht, da ist es schon so, dass wir sehr viel Zeit investieren müssen, alle, um wirklich nochmal reservieren, nachzugreifen, also Wartelisten zu erstellen, weil man weiß, dass man auf jeden Fall darauf zurückgreifen muss, weil wir halt alle wahnsinnig viele Stornierungen haben. Also ich finde es toll, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich muss unsere GästInnen dann einfach auch loben, dass sich das durchgesetzt hat, dass storniert wird, nicht einfach nur nicht gekommen wird. Was super wichtig ist, damit man einfach planen kann und reagieren kann. Aber man merkt schon, dass das schon ein gewisses ist, anstrengender als die Jahre vor Corona, weil da war im Dezember natürlich immer alles belegt. Alle haben Weihnachtsfeiern gemacht, haben sich nochmal getroffen auf so einen schönen Abend. Man hat hier die beste Freundin und da ein guter Freund, weiß ich nicht. Das war alles sehr viel geselliger. Und jetzt merkt man halt, es ist klebrig, sag ich jetzt mal. Man braucht unheimlich viel, man muss viel Zeit und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen investieren, die ihre Zeit darauf verwenden, dass man nur das macht. Das ist, hat man früher auch gar nicht, glaube ich, so praktiziert. Und man hört das wirklich bei in Berlin, dass da unheimlich viel, das ist ein bisschen anstrengend, sag ich mal.
Und woran liegt das, deiner Meinung nach?
Ich glaube, das liegt einfach wirklich daran, dass der deutsche Gast an sich halt momentan ein bisschen zurückhaltender ist, was Geld ausgeben angeht. Weil wir sind ja alle Bausparer. Naja, und man weiß ja nicht, was nächstes Jahr so passiert mit Energiepreise und hin und her. Das ist einfach diese Unsicherheit, dass man nicht irgendwie schwarz auf weiß weiß, was passiert. Ja. Wirklich dieses, sind einfach alle ständig krank. Also das haben wir ja auch bei uns im Team, dass halt jeden Tag ein anderer krank, weil ich glaube, dadurch, dass wir halt in den letzten 2,5 Jahren alle auch ständig eine Maske getragen haben, ist unser Immunsystem halt auch nicht mehr so fit. Ja. Das kommt jetzt erst wieder. Ja, und das ist alles so ein, das spielt alles so eine Rolle miteinander. Es ist schon so eine Zeit der Unsicherheit. Es ist spannend, mal wieder. Auf jeden Fall, finde ich. Weil man hat nicht diesen Moment, wo man mal einfach mal kurz durchatmen kann und sagen, man kann ungefähr mal sehen, was auf einen zukommt. Und ich merke das bei, ich habe gerade gestern nochmal mit einer Kollegin gesprochen, die ein 2-Sterne-Restaurant hier in Berlin führt und die auch gesagt hat, es ist einfach insofern anstrengend, weil man hat nicht dieses, dass man einfach weiß, man hat sein Tagesgeschäft und muss die Mitarbeiter einteilen und man weiß, was ungefähr passiert, sondern man hat das Gefühl, jeder Tag ist einfach ein neuer Tag und das, dadurch, dass es schon so lange für uns so ist, ist das halt, sind wir, glaube ich, ab und zu einfach ein bisschen müde. Das hört auch wieder auf. Wenn der Frühling kommt, sind wir alle wieder fit, aber...
Ich wollte gerade fragen, ne, hört das wieder auf oder ist das jetzt der Beginn der nächsten, Krise? Weil manchmal fühlt sich das ja so an, wenn alle so zurückhaltend sind und es wieder so ein Gefühl der Unsicherheit gibt, dann fühlt man sich ja wieder an Corona erinnert, an diese Anfangszeit, in der man immer gehofft hat, dass es alles vielleicht doch nicht so schlimm wird. Und dann wurde es halt doch so richtig, schlimm.
Und dann kam mal ein Lockdown, ne?
Ja.
Ups.
Ja. Und dann kommt halt so ein Krieg. Und ist schon sehr anstrengend. Ne? Also ich mache euren Job nicht. Ich sehe vielleicht oft nur das, was vor den Kulissen passiert. Und das macht es für mich manchmal so schwer. Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin vollkommen naiv, weil ich stecke ja nicht in euren Schuhen, sondern sehe immer nur die schönen Seiten. Also natürlich frage ich nach, aber ich kriege sicher nur einen Bruchteil mit von dem, was ihr da so zu schultern habt. Das macht mich oft auch ganz schön demütig und ich denke, wie kann man Restaurants bewerten oder Restaurants kritisieren, die so einen Job gemacht haben in den letzten paar Jahren.
Ich glaube, dass ganz viele auch gar nicht so viel darüber reden, weil sie vielleicht auch gar nicht wollen, dass das wirklich so publik ist, weil sie gar nicht den Gast an sich vielleicht auch gar nicht mit dem Gedanken belasten wollen, dass es halt auch anstrengend ist momentan. Ne? Also wir freuen uns natürlich viel mehr, wenn der Gast beschwingt rausgeht und gar nichts von dem merkt, was eigentlich momentan so geschultert wird von den deutschen Gastronomen. Und da sind, ich glaube, dass wir in Berlin noch den Vorteil haben oder in der Großstadt man generell den Vorteil hat, dass man ja viel mehr die Möglichkeit hat, von einer viel größeren Anzahl von Menschen zu profitieren, gerade auch von Reisenden. Ich glaube, dass es sehr anstrengend ist und schwierig ist, gerade wenn man auf dem Land ist, also eine ländlichere Gegend, wo man auch auf Stammpublikum angewiesen ist. Und wenn das wegbleibt, glaube ich, ist das sehr, sehr, sehr schmerzhaft. Ich hoffe, dass alle irgendwie durchhalten und sich durchbeißen und dann mit dem nächsten Frühling einfach auch ein bisschen glücklicher wieder. Und dass wir nächstes Jahr einfach auch diese Corona-Thematik gar nicht mehr haben. Ich glaube, das wäre auch schon sehr hilfreich, weil es war einfach eine wahnsinnige Unsicherheit. Wie ist denn das so, wenn du jetzt mal dieses Corona-Thema deutsch und international bewertest? Gerade bei den Reisen, die du jetzt in den letzten Monaten also gemacht hast, ist das da mehr oder weniger ein Thema gewesen?
Ja, das Gefühl eher weniger. Also ein Gespräch ist mir in Erinnerung geblieben mit Andreas Caminada, der hat erzählt, wie das bei ihm gelaufen ist im Schloss Schauenstein.
In der Schweiz?
In der Schweiz, genau. Und die Schweiz hatte da ja einen viel lässigeren Umgang mit Masken und Corona. Und er hat mehr oder weniger, jetzt kriege ich noch einen Schluck Sloss, vielen Dank.
Sehr gerne.
ich kann es jetzt nicht mehr im Wortlaut wiedergeben, aber die hatten im Grunde fast nie zu.
Oh, okay.
Also da war es nicht so wild. Ich war natürlich jetzt nicht in Asien. Ich habe das Gefühl, das war in anderen Ländern war das ein bisschen easier, wobei ich möchte mich echt nicht festlegen. Für mich ist das alles diese Zeit auch so ein bisschen schwammig geworden. Also ich habe das wahrscheinlich auch total verdrängt.
Was gut ist. Ich glaube, das ist ja so ein gesunder Mechanismus des Menschen, dass man sich auch nicht ewig damit irgendwie kasteneit, sondern dass man das auch irgendwie verdrängen kann und abhaken und dann weitermachen. Ansonsten würden wir ja alle gar keinen Spaß mehr haben am Leben. Und das kann es ja nicht sein. Man muss ja auch ein bisschen nach vorne schauen.
Ja, total. Ja.
Hast du denn so das Gefühl mal gehabt, das finde ich halt auch nochmal, ich will das jetzt auch gar nicht so negativ darstellen, aber so die Frage, als Journalistin in der Gastronomie unterwegs zu sein, spürst du da Unterschiede zu deinen Kollegen oder hast du die jemals irgendwie mal einen komischen Moment gehabt, wo du dachtest, das entwickelt sich noch. Und ich glaube, es gibt ja nicht so viele Journalistinnen wie Journalisten in der Food-Gastronomie, also in dieser Foodie-Szene.
Ja, das stimmt. Wobei sich der Food-Journalismus überhaupt total verändert. Und ich weiß gar nicht, ob es da noch so wichtig ist. Ja, ich glaube, mittlerweile gibt es ja mehr Menschen, die irgendwie influenzen oder irgendwo einen Substack-Newsletter machen oder ganz viele verschiedene Dinge in ihrem Bauchladen mischen, weil der Food-Journalismus wirklich ganz schön zurückgeht. Also es wurde natürlich durch Corona nochmal beschleunigt und die Veränderung der Medien im Allgemeinen vom Gedruckten hin zum Digitalen beschleunigt den Prozess natürlich auch. Ich glaube, Food findet mittlerweile in vielen verschiedenen Medien statt und gar nicht mehr nur so im klassischen Zeitungsjournalismus oder Magazinjournalismus, so der Großkritiker, der große Food-Kritiker. Wenn ich mir vorstelle, gibt es bei der New York Times, den gibt es beim Guardian in England. Da sind das so Größen, die du dann auch nicht auf Reisen triffst, weil die gar nicht reisen dürfen, weil das dann vielleicht deren Compliance-Richtlinien verbieten. Und das ist ganz, ich weiß nicht, ob sich das demokratisiert hat oder ob das sich auch angeglichen hat, aber es sind jetzt nicht mehr unbedingt nur die Männer, die großen alten Zampanos, die da was zu sagen haben. Was natürlich nicht heißt, dass es immer noch viele Food-Symposien gibt, zum Beispiel, wenn ich irgendwo hinfahre oder mir das angucke oder angucke, wohin ich vielleicht fahren könnte, um was zu schreiben oder mir Anregungen zu holen, dann gibt es natürlich immer noch diese Veranstaltungen, wo du nur Männer auf der Bühne siehst oder im Programm. Und das ist schon verblüffend, weil es ja gar nicht...
So eine schöne Formulierung, verblüffend, finde ich gut.
Also ist die Welt ja gar nicht.
Nee, so ist die Welt ja auch gar nicht. Ja, ich verstehe total, was du meinst. Ich bin jetzt nicht so viel wie du unterwegs, aber ab und zu bin ich ja auch mal international auf Veranstaltungen unterwegs und finde es auch faszinierend, dass diese öffentlichen Auftritte eigentlich schon dadurch gezeichnet sind, dass du der Männeranteil, sag ich mal, bei 80-85% liegt und der Frauenanteil wirklich sehr, sehr gering ist, immer noch. Und ich würde mir wünschen, dass sich das auch einfach mal aktiv ändert. Gerade wenn du von solchen Symposien sprichst, ne, da hat das natürlich auch was mit der Einladung, da mit dem Einladungsmanagement zu tun, der Veranstalter. Da sagt einem aber auch der gesunde Menschenverstand, aha, Vielfalt ist schön.
Ja.
Aber ich denke mal, dass sich das in den nächsten 5 Jahren auf jeden Fall noch ganz aktiv ändern wird. Ich finde das ja auch immer sehr interessant bei den 50 Best Veranstaltungen, bei den jährlichen, wenn wir das Glück dabei haben, dabei zu sein. Wenn man sich das mal dann so anschaut auf den Veranstaltungen, dass da auch immer noch ein wahnsinniges Ungleichgewicht herrscht. Und ich glaube, da auch erst gerade der Umbruch angefangen hat. Aber es kommt auf jeden Fall alles. Und nicht, weil es einfach sein muss, sondern weil es eigentlich schon immer da war. Aber ich glaube, dass viele sich da ganz viel zurücknehmen und gar nicht so aktiv da vorne stehen wollen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir es tun. Auch wenn wir vielleicht manchmal keinen Bock drauf haben.
Genau, es ist wichtig, dass wir es tun. Auch wenn wir manchmal ganz genau und auch Positionen nehmen oder annehmen, von denen wir denken, genau wie du sagst, wir hätten keine Lust drauf, keine Lust auf Vereinsmeierei, keine Lust auf Posten, Pöstchen, irgendwelches Buddytum. Aber man kann es ja auch anders sehen. Man kann es ja auch, man muss es ja nicht so negativ besetzen, sondern kann sagen, okay, dann mache ich was, von dem ich keine Ahnung habe oder glaube, keine Ahnung davon zu haben, dann probiere ich es halt mal aus. Das machen nämlich andere auch. Und dann gucke ich halt mal. Vielleicht mache ich es ja nicht so perfekt. Vielleicht falle ich ja auch auf die Schnauze. Aber dann habe ich es zumindest versucht und irgendwas erlebt und gelernt dabei. Vielleicht geht es aber auch gut und kann damit was verändern. Also ich segel da eher so nach der Devise, ich gucke mir das mal an und bin halt neugierig auf das, was dann so kommt. Und meistens kommt irgendwas dabei raus. Und genau so funktionieren ja auch diese, du machst ja zum Beispiel ein Event, das für mich genauso ein Augenöffner ist, wie viele andere von diesen Women's Networking Events. Man erstmal denkt so, ja, muss ich jetzt da irgendwie hingehen zu einem dezidierten Frauen-Event, zu einer dezidierten Frauenveranstaltung? Kann das nicht auch, ja, warum ist es jetzt eine Frauenveranstaltung? Kann das nicht auch gemischt sein? Warum müssen sich jetzt die Frauen da abschließen und der Mann kocht für sie? Und dann erlebt man aber in diesem Raum plötzlich so eine geballte, wahnsinnig spaßige und energiegeladene Frauenpower, und durch diese Konversationen, die man dann hat, die man haben muss, weil es sind ja nur Frauen da, also kann man sich nur mit denen unterhalten, kriegt man plötzlich mit, was die alle für interessante Sachen machen.
Was vielseitig.
Wie vielseitig die sind, auch wie erfolgreich die sind. Und das ist ganz wichtig, und ich war auf vielen Veranstaltungen dieser Art und es war jedes Mal für mich extrem wertvoll.
Ich glaube, diese Veranstaltungen sind ja auch gar nicht so weit gesät. Es gibt ja gar nicht so viele davon, weil viele Frauen ja dann auch sagen, naja, aber ich kümmere mich ja auch wirklich gerne um mein Business und nehme ich mir jetzt wirklich die Zeit dafür, für diese Networking-Geschichten. So wie du auch gesagt hast, muss das sein. Hm. Aber ich glaube, wenn man dann da ist, dann denkt man sich so, ja, hat absolut Sinn gemacht. Mhm. Ne? Und bei meinen Ladies Lunches sind ja jetzt schon ganz schön viele gute Verbindungen auch entstanden, dass einige auch wirklich Business zusammen miteinander machen. Mhm. Das hat sich befruchtet. Und wenn es auch nur so Themen sind, die für einige Menschen vielleicht irgendwie nichtig zu sein scheinen, aber es geht dann auch um elementare Dinge, wie löst man Kinderbetreuung? Gibt es andere Ansätze, andere Ideen oder Mitarbeiterführung? Da würde ich auch nochmal wirklich, ich denke thematisch gesehen, dass Frauen halt manchmal anders führen als Männer. Mhm. Ein großes Thema. Da kommt ja, da ist es einfach so, dass man einfach mal darüber redet und dann einfach dann schaut, wohin das irgendwie führt. Das muss ja gar nirgends wohin führen, aber ich glaube, wichtig ist, dass man sich wirklich einmal diese 3 Stunden nimmt im Jahr und neue Kontakte knüpft und einfach mal sich mit jemandem unterhält, mit dem man sich halt vorher noch nicht unterhalten hat. Und das finde ich so, also mir fällt sowas ja wahnsinnig schwer.
Wirklich?
Total. Ich hasse so eine Veranstaltung.
Aha, okay. Aber du machst es ja schon lange jetzt? Oder?
Nein, das ist natürlich ein Vorteil, wenn man die Gastgeberin ist. Dann ist es natürlich einfacher, weil ich ja 80% der Frauen, die ich da einlade, kenne. Mhm. Und der Rest ist dann auf Empfehlung von den Frauen, die ich eingeladen habe, dass sie sagen, ja, das kann gut passen. Aber ich muss ehrlich sagen, mir fällt es auch immer noch wahnsinnig schwer, auf andere zuzugehen und zu connecten. Und ich kann es gar nicht oft genug sagen, ich glaube, ich sage es in jedem Podcast, ich bin wahnsinnig schüchtern. Mhm. Und niemand weiß auf dieser Welt, warum ich diesen Beruf eigentlich ergriffen habe. Weil ich habe wahnsinnige Schwierigkeiten manchmal. Oder ich bin sehr zurückhaltend, sagen wir es mal so, und schüchtern. Mhm. Und dann auf einen Gast zuzugehen und mich zu öffnen, ich brauche manchmal einfach ein bisschen. Der Vorteil ist aber, ich bin wahnsinnig sensibel und bemerke Dinge, die Kolleginnen und Kollegen um mich herum nicht bemerken. Es ist eine Gabe und ein Fluch zugleich. Also in meinem Restaurant ist es ein Vorteil, weil ich Dinge sehe, die die Gäste selber noch nicht wissen.
Mhm. Kannst du da ein Beispiel für geben?
Ich kann manchmal an der Körperhaltung wirklich schon interpretieren, wo die Reise hingeht. Mhm. Dass jemand unzufrieden ist. Und obwohl sie es auch gar nicht artikulieren, die Stimmung, also ich bin wahnsinnig sensibel und auch übersensibel, das kann halt natürlich auch Im normalen Leben ist es sehr anstrengend. Und wenn ich zum Beispiel selber essen gehe, ist das auch sehr anstrengend, weil ich halt immer spüre, was an den Nebentischen passiert. Also manchmal gibt es Momente, es macht keinen Spaß, mit mir essen zu gehen, weil manchmal möchte ich einfach entweder aufstehen und selber das Essen rausbringen. Also, Mensch, die Gäste haben Hunger. Oder mit der Weinflasche einfach mal nachschenken. Und die haben Durst. Ich kann es nicht mehr mit ansehen, Leute. Geh doch nicht 10-mal vorbei und guck nicht auf den Tisch. Bitte, übersieh die doch bitte nicht. Oh, bitte, einfach nur Wein nachschenken. Das ist halt, aber ich bin halt extrem, was das angeht. Also für mich ist das ein großes Glück, dass ich wirklich das liebe, was ich lebe und umgekehrt. Das ist so, das ist mein, das ist so ein großes Glück, dass man wirklich das findet, was man einem glücklich macht und auch bestimmt und damit auch noch dann seine Selbstständigkeit machen kann. Aber es hat alles seine Vor- und Nachteile, sage ich mal. Wie sind wir auf das Thema gekommen?
Gute Frage.
Ach, der Ladies Lunch.
Stimmt.
Ja. Aber da, ich meine, da ist für mich natürlich der Vorteil, dass ich halt eigentlich alle kenne und das dann vernetze ich auch total gerne. Aber ich habe zum Beispiel für mich jetzt bemerkt, wenn ich so in eine große unbekannte Gruppe komme und das spielt jetzt keine Rolle, ob Frauen oder Männer, ich da schon größere Probleme und da stehe ich dann einfach auch dazu, dass ich sage, oh, ich habe da Probleme, einen Anschluss zu finden, weil das ist nicht meine erste Begabung. Das können andere Menschen, die können da drauf rein und nehme ich, tue ich, ich erzähle irgendwas und mit 47 habe ich dann festgestellt, dass das in Ordnung ist. Ich stehe dazu. Und entweder ich entscheide mich, überhaupt gar nicht hinzugehen oder das also anzunehmen und dann einfach mich auch nicht selber so unter Druck zu nehmen, zu geben.
Aber fällt dir das dann im Zusammenhang mit Frauen oder in so einer Frauengruppe leichter, als wenn du irgendwo bist, wo dieses Gastrobuddytum ganz ausgeprägt ist? Oder ist es dasselbe?
Tatsächlich ist es für mich einfacher in der Männergruppe, weil ich das halt so gewohnt bin.
Ja, ja.
Und ich bin wirklich darauf trainiert, dann auch abzuliefern, sag ich jetzt mal. Alle Fakten, also ich bin ja jemand, da bin ich wieder sehr perfektionistisch. Ich weiß zum Beispiel, dass ich im Januar auf einer Veranstaltung bin, wo unheimlich viele internationale Restaurants vertreten sind, von denen ich einige noch nicht persönlich getroffen habe. Und ich fange jetzt schon an zu studieren, wie sind die Namen, was für Auszeichnungen haben die, wie heißen die, das Bild. Also das ist dann wirklich so, dass ich das wirklich trainiere, weil mir das sehr wichtig ist, dass ich eine gute Konversation machen kann. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel außerhalb meiner Region bin, außerhalb der Gastronomie, fällt es mir schon auf jeden Fall schwerer. Aber man muss ja auch immer eine Challenge im Leben haben, ne? Also ich bin jetzt zum Beispiel bei diesem wunderbaren Fußballclub, dem FC Victoria. Da habe ich ja investiert und da sind ja auch immer diese Fußballspiele bei uns im dem Stadion Lichterfelde. Und ich finde das wahnsinnig spannend. Wenn mir jemand erzählt hätte vor 5 Jahren, ich würde mal auf ein Fußballspiel gehen, hätte ich im Vogel gezogen und gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Also ich habe mich nie für Fußball interessiert, aber ich interessiere mich total für das Projekt und deswegen gehe ich auch hin und schaue mir das dann an. Und ich finde das inzwischen wahnsinnig spannend. Ich habe tatsächlich auch was gelernt. Also noch nicht viel, aber ein bisschen
über
was.
Fußball?
Oder über Fußball tatsächlich. Mhm. Aber wie unterschiedlich das mit dem Frauen- und dem Männerfußball ist. Also das gerade in der Regionalliga zum Beispiel die Frauen überhaupt gar nicht davon leben können. Also dass die hauptberuflich ihren richtigen Job arbeiten und dass die aber 3 bis 4 Mal in der Woche trainieren. Und bei den Männern in der Regionalliga ist das schon ganz anders. Die kriegen nämlich schon Gehalt. Und dann, also wenn man da diese Unterschiede hoch und runter bricht, das ist wahnsinnig spannend. Und ich hätte mir auch nie vorstellen können, dass ich mich mal in so ein Stadion setze, voller Menschen, um mir sowas anzuschauen. Aber tatsächlich macht es richtig Spaß. Also ich kann das nur empfehlen. Frauenfußball ist wahnsinnig spannend und ist ja ein Glück auch etwas, was immer mehr, was immer präsenter ist. Und ich hoffe, dass das auch diese riesen Unterschiede irgendwann nicht mehr geben wird, dass man sagen muss, das ist Frauenfußball, das ist Männerfußball. Ja. Also das sollte doch einfach auch das Ziel am Ende sein, dass es einfach ein Ballsport ist. Egal, was für ein Geschlecht da gerade spielt.
Wie in der Gastronomie eigentlich auch, wo es ja auch immer noch diese Unterschiede gibt. World's Best Female Chef, einfach denke ich, weil die Frauen in der Vergangenheit einfach zu Unrecht nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen haben, aber es ist einfach eine Tatsache und man sie jetzt wieder durch diesen Award rausstellen will. Oder wenn man über feminine Küche spricht, für mich auch schwierig, wenn ich eine Küche von einer Frau beschreiben soll oder will, die für mich tatsächlich ganz oft komplett anders ist als die Küche von einem Mann. Nicht immer, aber oft empfinde ich die ganz unterschiedlich. Und wenn ich dann versuche, das in Worte zu fassen, möchte ich es natürlich nicht als, das ist jetzt eine feminine Küche und das ist eine maskuline Küche beschreiben. Das sind furchtbare Schubladen. Aber dadurch, dass es da in der Aufmerksamkeit so große Unterschiede gibt, rutsche ich da ganz schnell in irgendwelche Klischees. Und wenn ich mit weiblichen Köchen, mit Köchinnen spreche, finden die das eigentlich immer furchtbar, dass es da eine Geschlechterzuordnung geben soll in ihrer Küche.
Aber eigentlich, genau, es ist ja eigentlich unmodern, diese Zuordnung.
Ja.
Aber ich denke, dass es auch verschwinden wird mit der Zeit. Also ich würde mir natürlich auch wünschen, dass wir viel mehr Köchinnen, Chefköchinnen hätten, die dann einfach auch sich präsent, also die da sind, dass man die halt eben auch auf Veranstaltungen einladen kann, dass die auch was darüber sagen können und dass sich das halt einfach von selber einfach ausgleicht, dass viel mehr den Mut haben und den Spaß daran und eben auch vielleicht auch, wenn sie keinen Bock drauf haben, einfach mal über ihren Schatten springen, so wie ich, und sich trotzdem mal ins übertragene Fußballstadion setzen und das machen. Das ist halt momentan so ein bisschen unser Job, das zu tun.
Ja, genau.
Das ist eine Aufgabe, aber es geht halt nur, wenn alle irgendwie mitmachen.
Mhm.
Irgendwann wird sich das alles gut ausgehen und dann wird das von alleine alles funktionieren, aber dann müssen halt momentan fehlt halt so dieser Energiestoß, dass da halt noch mehr aufstehen und sich zeigen. Das ist halt zeigen. Ne? Mhm. Das ist vielleicht nicht, manchmal denkt man sich so, oh, anstrengend, also muss ich nicht haben, ich muss mich jetzt auch nicht irgendwie produzieren, weil wenn irgendjemand das halt nicht sieht, dann ist er halt selber schuld, aber so funktioniert halt die Welt nicht, muss man halt auch sagen. So wie das auch mit den Influencern und so ist. Ne? Also es ist ja eine sehr laute Geschichte. Es ist was, man mag über Instagram denken, was man will. Ich bin jetzt auch nicht diejenige, die sagt, yeah, ist total super, sein ganzes Leben zu teilen. Aber es ist halt, was sich geändert hat, ist eben, dass es ein anderes Medium geworden ist. Das ist nun mal ein Teil unserer Gesellschaft. Und man kann das halt ganz positiv nutzen, wenn man halt das richtig macht, auf jeden Fall. Und wenn man das positiv nimmt. Und das ist eben, das habe ich vorhin in unserem Vorgespräch schon mal gesagt, ich empfinde Instagram immer so ein bisschen wie damals, vor 20, 15 Jahren, wo man noch seine Anzeige in der Zeitung geschaltet hat. Ist halt eben Instagram, aber so ein viel, es ist eine viel schnellere Nummer. Also man kriegt ein viel schnelleres Feedback. Und eigentlich ist es eine ganz, ganz tolle Plattform, wenn man das halt auch regelmäßig nutzt. Man muss es halt wollen. Ich will es nicht, aber ich tue es trotzdem.
Ja, ich glaube, diese Selfie-Nummer ist einfach eine schwierige Geschichte. Entweder man schafft es da, bei seinen Schatten zu springen. Man muss ja auch nicht ständig Selfies machen, aber also ich poste meistens auch Teller oder Restaurants und schreibe dann halt die Geschichte dazu. Aber es ist schon ein tolles Kommunikationstool, weil du kannst auch einen Teller posten und je nachdem, wie interessant er ist oder je nachdem, was du dazu schreibst, die Leute reagieren darauf ziemlich stark und wollen was wissen oder sind begeistert und stellen Fragen. Und das könnte man halt in einem anderen Medium nicht so gut machen. Und wenn du dann erstmal so weit bist, dass du Videos machst die ganze Zeit, dann hast du die nächste Stufe.
Oh Gott, hör auf mit Videos. Ja, eigentlich ist es toll. Eigentlich möchte ich gerne damit gerade das Gastronomen dazu animieren, das mehr zu nutzen als Tool.
Ja.
Weil die Reichweite, die man generieren kann über eine Zeit, ist halt einfach, wenn man es regelmäßig betreibt und wirklich dreimal die Woche nicht nur irgendwie eine Story macht, sondern auch wirklich einen Beitrag, bringt halt auch wirklich was. Mhm. Und das ist halt Werbung und das muss man sich halt einfach heutzutage vor Augen führen.
Mhm.
Ich glaube, dass viele das immer noch unterschätzen. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man sich damit beschäftigt.
Hast du das Gefühl, dass das andere GastronomInnen in anderen Ländern besser machen als die Deutschen?
Manchmal habe ich das Gefühl, dass es ihnen leichter fällt.
Mhm.
Dass sie vielleicht einfach nicht so verkopft sind wie wir. Wir sind ja, also, ich glaube, dass wir schon eher so kritisch sind. Ach, naja, wo kommt denn jetzt der Influencer her? Was will er denn eigentlich? Mhm. Was ist denn überhaupt der Hintergrund dahinter? Was hat er denn überhaupt mit uns zu tun? Warum hat er so einen Einfluss? Aber ich glaube, die Kunst ist es letztendlich, das wirklich als Medium zu sehen, als jemand, der es weiterträgt. Und man muss halt nur schauen, dass man die Idee dahinter selber beeinflusst. Ne? Was will man zeigen? Was will man als Botschaft weitergeben? Mhm. Was möchte man denn letztendlich? Und das ist das Wichtige, dass man vielleicht nicht so unbedingt sieht, was mache ich jetzt, sondern was möchte ich denn auf der anderen Seite, was der Kunde sieht? Mhm. Was möchte ich bei ihm auslösen? Möchte ich, dass er es einfach nur sieht und sagt, aha, oder möchte ich, das sieht aber lecker aus, da muss ich unbedingt hinfahren. Ach, dann gibt's den Wein dazu, oh, das ist ja spannend, also wenn ich das nächste Mal nach Paderborn fahre, dann gehe ich da mal essen. Nee, also so. Also, und dadurch, dass unsere Welt so schnelllebig geworden ist, bringt halt nichts, wenn wir sagen, wir wollen es nicht verstehen, wir müssen es einfach verstehen. Mhm. Das gehört einfach mit dazu. Mhm. Und ja, international denke ich, dass die echt schon ganz schön fit sind. Und ich glaube, es wäre ganz gut, ich weiß nicht, wie weit das jetzt in der Schule fortgeschritten ist, so ein Medientraining zu haben. Mhm. Also wirklich als Schulfach.
Auch in der Berufsfachschule, in der Ausbildung für zukünftige...
Ja, auch schon vorher. Also ich finde, wenn man so einen, wie heißt das, mittlerer Schulabschluss macht, ich glaube, das sollte auf jeden Fall dazugehören für die Zukunft.
Genauso wie Finanz.
Oh ja, Bildung. Finde ich ganz, ganz wichtig. Mhm. Ich finde nichts schlimmer, als dass junge Menschen aus der Schule kommen und sich erstmal mit 5.000 Euro verschulden, weil sie keine Ahnung haben, wie man einen Handyvertrag abschließt. Nicht wissen, dass wenn man so viel verdient hat, nur so viel ausgeben kann. Mhm. Weil sie sind ja extrem beeinflusst durch das, was visuell passiert. Ne? Diese ganzen Konsumgüter und das ist ja schön und das ist von der Marke und das will ich haben. TikTok als neues Medium überhaupt gar nicht zu unterschätzen. Ich will gar nicht wissen, was die durch ihre Dinge, die da gezeigt werden, umsetzen. Mhm. Unsere Zeit hat sich gewandelt, wir müssen modern werden und ich finde, da muss zum Beispiel auch viel von der Bundesregierung passieren, dass die das eben aufnehmen und eben auch ins Schulsystem übernehmen. Mhm. Dann kann ich ewig wegsehen und dann so tun, ach, das wird schon irgendwo hinführen, das ist halt nicht so. Ne? Mhm. Man kann es nur versuchen, positiv zu beeinflussen und die Menschen viel besser darauf vorzubereiten, was in Zukunft passiert. Mhm. Ich glaube, das ist auch eigentlich deren Job.
Wäre ganz schön, ja, wenn die das so sehen würden. Ja. Bis dahin ist es halt der Job der Eltern, auch zu gucken, was gibt's für Schulen abseits des üblichen Weges. Gibt's die? Kann man die irgendwie finden? Ja. Also ich bin selber Mama und finde das schon eine Herausforderung, zu gucken, soll mein Kind jetzt perfekt Mathe, Deutsch etc. können oder soll mein Kind vielleicht auch noch andere Sachen mitbekommen auf dem Weg zum vielleicht Abitur? Ja, das ist auch so vorgezeichnet, dass man das macht. Und mir fällt selber schwer, mich an den Gedanken zu gewöhnen, dass es vielleicht auch andere Wege geben könnte als die klassische akademische Ausbildung. In der Gastronomie gibt es die ja. Ne? In der Gastronomie kann man ja im Grunde einen ganz tollen Werdegang hinlegen oder sich selbst zimmern, wenn man das möchte.
Und das ohne die Ausbildung gemacht zu haben. Also ich habe einige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die gar nicht diesen klassischen Weg gegangen sind, sondern als Quereinsteiger reingegangen sind und jetzt irgendwie nach 5 oder 7 Jahren, du kannst ja, ich glaube nach 5 Jahren Berufserfahrung kannst du ja nachträglich noch die Prüfung ablegen bei der IHK, was die jetzt auch machen, einfach damit sie es in der Tasche haben, aber das zeigt ja oder sagt ja nichts aus über die Leistung, die sie am Gast bringen oder die Position, die sie dann im Restaurant bekleiden. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß, dass das mit Sicherheit zu Kontroversen führt, aber ich habe zum Beispiel auch eine Auszubildende, die eine Ausbildung bei uns angefangen hat und bei der wir jetzt zusammen beschlossen haben, dass wir sie weiter ausbilden werden, aber ohne die Schule, also dass das schulische Wir übernehmen.
Aha, zusammen.
Weil die Berufsschule an sich, also wenn du einen Menschen vor dir hast, der wahnsinnige Prüfungsangst hat und sich da selber im Wege steht und du weißt, dass der eigentlich die Schule nicht bestehen kann, obwohl er toll, also tolle Leistungen ablegen kann, aber es einfach nicht kann, dann musst du halt andere Wege suchen. Weil ich, wenn du jemanden hast, der wahnsinnig begabt ist als Gastgeber, ja, dann musst du halt schauen, was kannst du, was können wir in unserem System anbieten, diesen Menschen auf dem Weg zu begleiten, zu wachsen. Es geht ja um sehr junge Menschen, die noch keine Lebenserfahrung haben. Was kann ich denn tun als Arbeitgeberin, um das möglichst angenehm zu gestalten für diesen Menschen? Weil ich möchte, dass er sich oder sie sich entfalten kann. Mhm. Und manchmal ist es nicht der klassische schulische Weg. Und das glaube ich, um es für ganz viele junge Menschen, wenn sie durchs Schulsystem gehen, dass es für viele kreative Menschen nicht immer dieser Weg ist.
Ja.
Und dann muss man sie eben an der Hand nehmen und in anders daran führen, weil das sind kreative Menschen, das sind, die haben andere Begabungen als andere. Und wenn du dann jemanden hast, der vorne am Restauranteingang steht und die Gäste empfängt und dich anstrahlt als Gast, also die Gäste anstrahlt und an übertragenen Sinn an die Hand nimmt, durch den Arm begleitet und du sagst, wow, und das mit 18 Jahren, also mit so einer Begeisterung und diesem, es gibt ganz wenige Menschen in unserer Branche, die dieses Besondere haben. Viele machen es eben, um einen Job zu machen, und es gibt die ganz wenigen, die es wirklich machen, weil das ihr Leben ist. Und wenn du so jemanden bei dir in der Ausbildung hast und weißt, dass die Schule steht im Weg, dann musst du andere Möglichkeiten finden. Mhm. Und wir haben jetzt so einen Plan aufgestellt und gesagt, okay, wir machen es anders, wir machen es genau umgekehrt. Du legst die Prüfung in 5 Jahren ab, wenn du die Berufserfahrung hast. Mhm. Und dann schauen wir, dass sie dich bis dahin bekommen, dass du vielleicht die Prüfungsangst minimieren kannst. Ja? Aber dann nehmen wir den Druck auf der anderen Seite. Wir bilden dich aus. Wir erstellen einen Plan für dich, dass du alles beigebracht bekommst, aber ohne das andere. Das ist jetzt wirklich, das mache ich jetzt zum ersten Mal. Mhm. Ich hoffe, dass das alles gut funktioniert. Aber diesem Mensch hat es jetzt schon, als diese Entscheidung gefallen hat, unheimlich viel gebracht. Da ist so ein großer Knoten aufgeplatzt. Mhm. Und manchmal muss man eben andere Wege gehen.
Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig, also nicht nur in der Gastronomie, aber mir fällt das eben in der Gastronomie ganz stark auf, wenn das offenbar so ist, obwohl ich jetzt den Einblick, den du mir jetzt gegeben hast, nicht habe. Aber wenn ich irgendwo bin in einem Restaurant, wo ich das Gefühl habe, die Menschen sind im Service sie selbst, und machen den Job, weil sie ihn wirklich gerne machen, dann ist das für mich als Gästin was ganz Besonderes. Das ist so ein schönes Gefühl, weil ich natürlich nicht gern in Restaurants gehe, wo ich das Gefühl habe, da passiert hinter den Kulissen was ich gar nicht will, was ich nicht will. Ne? Ich möchte nicht, dass jemand nur dafür, dass ich ein tolles Erlebnis auf dem Teller habe oder im Restaurant, dass jemand hinter den Kulissen schlecht behandelt wird. Und ich finde, man merkt das natürlich oft auch, wenn das Ganze gespielt ist, wenn der Service sehr unter Druck steht, wenn die Leute Angst haben. Manche Leute sind unsicher, weil sie einfach jung sind und noch nicht so viel Erfahrung haben. Aber es ist toll, wenn man das Gefühl hat, dass es im Service so zugeht, dass Menschen wirklich sie selbst sein dürfen und sich da entfalten dürfen und ein Talent haben dafür und Spaß an diesem Job.
Ja, ich gebe dir vollkommen recht und ich finde das auch wichtig. Das ist aber von den...
ist ja ein Beruf, kein Job.
Ja, es ist ein Beruf, dass es halt einfach als Beruf gesehen wird. Weil ich glaube, bei den KöchInnen und den Sommeliers und Sommelieren Es ist auch ein bisschen anders, weil das halt so definiert ist. Alles, was so Gastgeber-Qualitäten hat, also das, was man früher gesagt hat, der Maître d'Hôtel oder der Maître d', das ist ja relativ undefiniert, dass das gar kein so hohes Ansehen hat. Und das ist zum Beispiel, glaube ich, in Berlin sehr inflationär gehandhabt wurde in den letzten Jahren, dadurch, dass wir halt so viele studentische Aushilfen hatten in Cafés und weiß ich nicht was. Und dass halt die Qualität da einfach auch wahnsinnig drunter gelitten hat. Und dass man da kein hohes Ansehen hat. Und ich kann mich noch erinnern, meine Ausbildung, das war zwischen 95 und 97, da habe ich draußen im Schloss Klinik Remise bei den Rademachers gelernt. Und da habe ich Restaurantfachfrau gelernt, so anderthalb, zwei Jahre. Und ich habe das auch mit Leidenschaft gemacht. Ich habe es geliebt, ja, über die Terrasse da hin und her und weiß ich nicht was. Und dann hatte ich mal einen Schauspieler als Gast. Und der meinte dann irgendwie zu mir, ach, Sie machen das ja so toll. Sie können das auch hauptberuflich machen. Und dann ist mir damals schon aufgefallen, ah, okay, der Beruf hat, es ist tatsächlich, also die Menschen sehen gar nicht, dass das wirklich ein Beruf ist und wie viel eigentlich dahinter steckt. Ne? Also wie viele, kann sich ja kein Mensch vorstellen, was wir eigentlich dafür tun, den ganzen Tag, damit am Ende die Tür aufgeht und der Gast ein perfektes, hoffentlich perfektes Erlebnis erlebt. Aber da sind ja wahnsinnig viele Rädchen. Ne? Und das ist ja nicht nur bei uns so, das ist ja international über so. Das geht vom Kleinigkeiten, die Ware kommt, das Restaurant muss gereinigt werden, die Tischdecken müssen perfekt sein, die Reservierungssysteme müssen funktionieren, es muss alles abgedatet sein. Pakete hier, also es ist ja, bei uns geht morgens um 8 die Tür auf und geht nachts um 4 wieder zu, weil dann die Nachtreinigung raus ist. Und das ist ein wahnsinnig gut abgestimmtes Rädchen, was da funktioniert, und wenn da mal ein Rädchen nicht richtig funktioniert, dann ist es auch schon. Und ich glaube, das ist überall in den Restaurants so. Das sieht aber auch natürlich keiner. Vielleicht sollte man mal so eine Reportage machen.
Also das würde ich sehr, sehr gerne bei Chef's Table sehen. Spannend. Und zwar schon lange, weil ich das faszinierend finde, wie wahnsinnig wichtig das ist für ein Erlebnis im Restaurant. Wenn man wirklich das Gefühl hat, dass da Leute sind, die sehr sensibel sind, auf eine natürliche Art, weil sie das eben gern machen und weil sie es auch als ihren Beruf sehen und weil sie Spaß dran haben, zu reagieren auf die Menschen und mit den Menschen zu interagieren. Das ist ja das Erlebnis. Du kommst rein in ein Restaurant und fühlst dich da willkommen und fühlst dich für einen Abend, als seist du da schon immer gesessen an diesem Platz. Hast du da vielleicht so ein Kissen? Das liegt da vielleicht auch nicht zufällig, ne? Oder die Tischdecke fasst sich ganz besonders an. Und dann denkst du das ist das Erste, was du machst. Du legst die Hände auf den Tisch und dann hast du so eine Tischdecke und denkst, wow, was ist denn das?
Das könnte Leinen- und Seidengemisch sein. Hoch.
Ja, zum Beispiel.
Oh, ja, ich freue mich ja auch immer über sowas. Oder wenn man dann so eine schöne Serviette hat, die eine schöne, so ein schönes Gefühl auf den Händen.
Genau.
Und man hat sowas, eine Art von Luxus.
Also, oder es macht Sinn, warum die da liegt. Es hat sich jemand Gedanken darüber gemacht, warum jetzt diese Serviette da liegt. Dann stellst du Fragen zu den Sachen auf dem Tisch und dann weiß der Service alles darüber und kann dir dazu noch Geschichten erzählen und geht aber so ganz selbstverständlich damit um. So als würdest du eben dazugehören. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich, dass man den Menschen so ein Gefühl geben kann. Aber ich glaube, das geht auch nur, wenn man sich selbst dazugehörig fühlt. Und dann ist es eben ein Erlebnis, im Restaurant zu sein, auch. Das macht einen gigantischen Unterschied.
Da steckt halt wahnsinnig viel Arbeit dahinter. Also alle Menschen, die da arbeiten, dahin zu bekommen, dass sie wissen, warum eigentlich diese Tischdecke aus diesem gemischter liegt. Mhm. Oder alle dahin zu bekommen, dass sie auf so gut wie alle Fragen auch eine Antwort haben. Ob das jetzt die Kunst ist, die an den Wänden hängt, ja, oder warum genau das Besteck oder warum der Löffel und weiß ich nicht was. Also wir machen jetzt schon Pläne dafür, was wir nächstes Jahr an Schulungen organisieren für die MitarbeiterInnen, weil das alles nebenbei noch geschieht, ne? Mhm. Unabhängig davon, von dem alltäglichen Geschäft, sondern dass du halt immer wieder deine, die Produkte, die du verwendest, nochmal erklärst. Also nur einmal erklären reicht halt nicht. Du musst es halt 4, 5, 6, 7, 8 Mal erklären. Wichtig ist, dass vor allen Dingen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen es probieren. Das ist, finde ich, so ein ganz elementares. Mhm. Jedes Gericht, was rausgeht an den Gast, muss halt von jedem Mitarbeiter einmal probiert worden sein. Mindestens einmal, wenn nicht öfters. Das ist Grundvoraussetzung. Damit man am Gast eben auch erzählen kann, worum es da eigentlich geht. Mhm. Oder welche, was für ein Blatt das ist und weiß ich nicht was. Und dieses, was wir hoffen, dass wir das sowohl bei, nicht nur bei unseren Gästen und Gästinnen irgendwie hervorrufen können, sondern bei unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Diese Begeisterung für dieses Produkt. Und wenn du da so ein geiles Kraut hast, was gerade irgendwie entdeckt wurde und weiß ich nicht was, ganz neu und eine ganz tolle Kombination mit einem anderen zusammen erreicht und du hast das am Gaumen und dir so denkst, geiler Scheiß. das macht richtig Spaß. Mhm. Dann hast du doch einfach auch was, und das, bei mir ist das so, dein Herz berührt. Und es berührt ja nicht nur das Herz, sondern das ist ja was für die Augen, für alles herum. Es ist ja dann so dieses ganze Erlebnis. Und ich glaube, das ist das, was ja jeder Gastronom, jede Gastronomin versucht irgendwie zu erreichen, auf jedem unterschiedlichste Art und Weise. Und ich glaube, wichtig ist, dass eben die Menschen, die da hinkommen, aber auch offen sind. Ne? Also
die Gäste?
Ja, eine gewisse Art von, vielleicht manchmal auch mal, wenn sie einen schlechten Tag hatten, das ab und zu mal auch von der Tür abstreifen und da ein bisschen offener reingehen, da wären wir ab und zu vielleicht auch ein bisschen dankbarer für, weil viele bringen ja ihren Ärger dann, also nicht viele, ab und zu hat man das mal, dass jemand seinen Ärger, den er über den Tag hatte, dann halt mit reinbringt und das dann an den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auslässt. Und das ist dann ein bisschen ungerecht, sage ich jetzt mal. Wenn man versucht, ein gutes, schönes Erlebnis zu präsentieren und der Mensch am Tisch eigentlich gar nicht offen dafür ist und erstmal seinen Frust rauslassen muss.
Ich meine, der macht er ja auch nicht wahrscheinlich ohne Grund. Vielleicht weiß er genau, dass er jetzt auch am richtigen Ort ist, wo er das machen kann. Und der bezahlt ja auch schließlich dafür, dass er sich das jetzt vielleicht erlauben kann. Und früher war das wahrscheinlich ganz klar. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie geht ihr damit um?
Ein Gast kauft sich ja nicht das Recht dazu, unhöflich zu sein.
Das meine ich nicht. Aber er denkt vielleicht, dass das Restaurant auch oder der Service, dass da vielleicht auch viele Psychologinnen und Psychologen...
Ja, klar, wir haben alle studiert. Das Leben haben wir studiert, ja, genau. Aber wir haben alle noch kein Psychologiestudium hinter uns. Aber es wäre manchmal hilfreich auf jeden Fall. Aber das ist halt dieses, was ich sage, wenn du so ein Naturtalent zum Beispiel hast, als Servicekraft, der kann halt natürlich noch viel besser damit das handeln und umgehen, als jemand, der es halt nicht mit so viel Leidenschaft macht. Mhm. Aber man muss auch einfach sagen, letztendlich sind wir ja, die wir da kochen, backen und servieren, auch nur Menschen. Mhm. Und wir sind alle so, dass wir nach Perfektionismus, also wir versuchen wirklich das perfekte Erlebnis zu kreieren. Aber was ich manchmal ein bisschen schade finde, ist, dass halt gar kein Verständnis dafür da ist, dass halt ab und zu mal ein kleiner Fehler passiert. Und dass viele da sind, die dann so, ich kann es ja verstehen, dass man dann als Gast enttäuscht ist, weil man eben auch große Erwartungen hat. Das verstehe ich auch vollkommen. Aber mir geht es darum, wie artikuliert man denn sowas? Mhm. Ne? Mache ich das, indem ich es einfach direkt spiegle und sage, mir ist aufgefallen das und das und das und man sagt es einfach dem Kellner, der Kellnerin oder dem Sommelier oder dem Restaurantleiter, der immer da ist. Oder schluckt man das runter, sagt am Tisch, nee, war alles super und schreibt und dann eine Woche später Google. Eine E-Mail mhm. oder ja. schreibt dann komische E-Mail-Rezensionen. Mhm. Und das finde ich, glaube, dass viele sich wünschen würden, dass sie halt ein direktes Feedback bekommen würden mhm. und nicht dieses versteckte, passiv-aggressive, wo dann kein Mensch mehr darauf reagieren kann. Mhm. Ne? Weil mhm. wenn wir dann merken, natürlich sehen wir dann, wenn man uns darauf aufmerksam macht, dass wir einen Fehler gemacht haben, wir machen es ja nicht mit Absicht, sondern weil es einfach passiert, mhm. dass wir auch die Chance bekommen, es wieder gut zu machen und es besser zu machen.
Ja, finde ich als Gast echt gar nicht so einfach. Meine Mutter hat das immer sehr direkt gesagt im Restaurant und ich habe mich in Grund und Boden geschämt. Aber
warum denn?
Weil ich irgendwie, ich fand das zu hart. Ich fand das, ich hatte immer das Gefühl, dass die Menschen, genau wie du sagst, versuchen alles zu geben. Und wenn man ihnen dann einfach so vor den Latz knallt, das war jetzt nicht gut, das hätte besser sein können, das war so, naja, dass man die damit ganz schön verletzt. Also man trifft da auch auf eine sehr große Sensibilität auf der anderen Seite. Und deshalb würde ich das anders verpacken. Also ich würde das nicht so hart.
Ja, also es ist natürlich, wie gesagt, es kommt ein bisschen drauf an, wie man es artikuliert. Mhm. Ne? Also wenn ich einfach sage, es hat nach nichts geschmeckt, es war, können Sie mitnehmen hier. War ja wohl gar nichts. Was erlauben Sie sich eigentlich? Oder man sagt, naja, es hat jetzt meinen Geschmack überhaupt gar nicht getroffen und mhm. irgendwie hat mir da die Würze, die mir versprochen wurde, gefehlt. Weißt du, da kann man ja ganz mhm. anders umgehen und sagen, oh, was ist denn da schiefgelaufen? Mhm. Weil das ist eigentlich unser kräftig gewürzigster Gang. Also mhm. dann kann man ja mal in die Küche gehen und gucken, was ist da schiefgelaufen? Mhm. Wie kann man halt dem Gast das nochmal servieren, so wie es hätte sein sollen? So eine Geschichten. Also ich finde das schon sehr, sehr wichtig, dass man das als Gast artikuliert. Mhm. Man muss auch die Möglichkeit haben, das als Gast zu artikulieren. Aber, wie gesagt, man darf halt dabei nicht vergessen, dass wir halt immer in irgendwo sind, wo Süße, Säure, Schärfe, also gerade bei uns zum Beispiel eine Rolle spielt, aber generell Geschmack ist halt subjektiv. Mhm. Und wir wissen ja auch, dass wir halt nicht alle Menschen, von 100 können wir vielleicht nur 98 oder 99 glücklich machen. Und dass wir es dann einfach nicht persönlich nehmen, wenn dieser eine Mensch halt nicht glücklich ist. Mhm. Die gibt's halt. Es gibt auch die Menschen, die gehen bei uns essen. Und wer schon mal bei uns war, weiß, dass wir Chili verwenden. Und Knoblauch und Pfeffer und Früchte. Wenn man halt eine Allergie hat gegen alle möglichen Früchte und kein Chili essen kann und kein Koriander, dann ist man echt nicht gut aufgehoben bei uns. Ne? Weil dann kann man halt nur Fisch und Krustentiere ohne alles essen. Nur ohne Soße und andere. Das ist halt bei uns elementar, das ist in den Soßen verarbeitet. Das ist dann schwierig. Dann ist es halt auch nicht, muss man halt sagen, das ist halt nicht das richtige mhm. Restaurant, weil wenn ich nur ein Stück Fisch hinlege, ohne alles, dann kann ich auch zum Italiener nebenan gehen, da kriege ich auch den Fisch ohne alles und noch vielleicht den Spinat dazu. Und das sind wir aber nicht. Und diesen Prozess zu gehen, zu sagen, das sind wir aber nicht, und dann können wir da halt auch nicht behilflich sein, das muss man eben auch. Weil wir sind halt nicht der Italiener nebenan, mhm. wo du ein Stück Fisch mit mhm. Spinat bekommst oder mit irgendwas. Mhm. Und da gibt's aber wunderschöne, tolle Restaurants in der ganzen Stadt, die das machen, die das anbieten. Und da ist man dann perfekt aufgehoben.
Wird man da mit der Zeit, also mit den vielen, vielen Jahren, die du das schon machst, die ihr das macht, selbstbewusster den Gästen gegenüber, ihnen nicht mehr, also jeden Wunsch zu erfüllen, beziehungsweise zu sagen, hier gibt es eine bestimmte Grenze, wir machen das so und so, bei uns gibt es eben nur dieses eine Menü und sonst müssen sie halt woanders hingehen?
Also man muss ja sagen, dass wir generell ja ein sehr breites Spektrum anbieten, weil wir haben ja zwei verschiedene Menüs und ein veganes, also wir bieten drei Menüs an, was schon für unsere Kategorie extrem außergewöhnlich ist, mhm. um wenn du bei uns essen kommst und vorher Bescheid sagst, du hast eine Allergie gegen Gluten oder Krustentiere oder Fisch, wir versuchen halt vorher schon alles rauszusuchen, was möglich ist und machbar ist. wir geben uns da wirklich allergrößte Mühe, auf alles einzugehen. Schwierig ist es halt, wenn man halt vorher nicht Bescheid sagt und so ganz so sehr seltene Sachen auf sind. Und mit dann ist es halt auch sehr schwierig für uns zu reagieren. Also ich hatte mal einen Fall, da muss ich auch sagen, habe ich dann auch wirklich eine Grenze gezogen, habe gesagt, das mache ich einfach auch nicht und ich kann ihn heute Abend auch nicht servieren. Ein Pärchen, das ist aber schon ein paar Jahre her, 7, 8 Jahre, da hatte sie so eine starke Krustentierallergie. Also da waren wirklich keine Spuren oder so machbar. Wenn er Krustentiere isst und sie küsst, dann kriegt sie einen anaphylaktischen Anfall. Aber er hat dann Krustentiere bestellt.
Und dann?
Also habe ich gesagt, nee. Und hier ist die Grenze jetzt. Warum tun sie? Also erstens mal kann man ja vorher Bescheid sagen. Und dann kann man ja mal darüber reden, ob wir das anbieten können oder nicht. Weil ich ja nicht da, also wenn das so hochgradig ist, dass wenn auf dem Teller vorher, obwohl der 1000-mal gespült wurde, trotzdem eine also ich habe es nicht verstanden, warum macht man sowas, ja? Mhm. Dann habe ich gesagt, nee, hier ist die Grenze, das kann ich Ihnen halt einfach nicht anbieten, weil ich es eben auch schon erlebt habe in anderen Restaurants, wenn Menschen solche Anfälle bekommen, was das fürs Personal und für die Gäste drumherum bedeutet, wenn dann der Krankenwagen kommt, wenn jemand kurz davor ist zu sterben. Ich habe das schon 3-mal erlebt. Also bei uns im Restaurant ein Glück noch nicht, aber in den Restaurants, in denen ich vorher gearbeitet habe. Und das hinterlässt auch Spuren. Und nicht nur bei den Gästen, die drumherum sitzen, sondern eben auch bei den Mitarbeitern, weil die sich ja auch mitverantwortlich dafür fühlen. Mhm. Und da sind Menschen dabei, die sagen nicht Bescheid, dass sie so eine Allergien haben. Ne? Deswegen habe ich irgendwann beschlossen, ich habe mich irgendwann mal auch anwaltlich beraten lassen. Und das Thema ist halt, was so ganz krasse Allergien angeht, dass Menschen halt so einen Anfall bekommen können, dass ich dann eben auch die Grenze ziehe und sage, ich kann halt dafür das nicht garantieren, dass nicht immer, jetzt hat es weit hergerissen, aber dass der Fisch nicht mit einer Erdnuss auf dem Weg zu uns irgendwie in Berührung gekommen ist, deswegen kann ich das nicht anbieten. Und dann machen wir das auch nicht, weil letztendlich bin ich als geschäftsführende Gesellschafterin diejenige, die dafür gerade stehen muss, wenn ein Mensch zu Schaden kommt. Was ist das Letzte, was wir wollen? Wir wollen, dass die Menschen glücklich sind und es ihnen gut geht. Mhm. Aber das sind Probleme, mit denen wir uns halt natürlich alle Gastronomen auseinandersetzen müssen. Und das, wenn wir irgendwie Grenzen setzen, dann nicht, weil wir keinen Bock drauf haben, sondern weil wir Verantwortung zeigen. Und zwar nicht nur für den Gast, der die Frage stellt, sondern für die Gäste, die drumherum sitzen an dem Abend und für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die da wirklich auch einen Schaden davon tragen können, geistigen.
Das sind ja echt viele verschiedene Bereiche, die man da so abdecken muss. Sehr viele. Und nach so vielen Jahren wird man da nicht ein bisschen müde, beziehungsweise wie schafft man das, sich jeden Tag wieder für diesen Job zu begeistern?
Ich glaube, das hat bei mir viel damit zu tun, weil ich das wirklich lebe, also weil es in meinem Leben ist und ich das liebe. Und auch natürlich, es gibt Tage, wo ich es hasse, aber ich liebe es trotzdem. es gibt ja viele, die irgendwann aussteigen, weil sie sagen, es ist ihnen zu viel. Ich glaube, ich begeistere mich dadurch, dass ich eben zwischendurch mir einfach mal eine Auszeit nehme und einfach mal verreise und selber Gast bin und dann die Liebe zum Produkt wieder entdecke und zum Gast sein und zur Atmosphäre und zu ganzen Ideen, die Menschen um mich herum haben. Das gibt mir Energie und inspiriert mich und dann kann ich auch einfach wieder eine gute Chefin sein und eine gute Gastgeberin.
Ja, ist natürlich echt, du hast ja, wie du sagst, ein Produkt und das musst du ja auch irgendwie über die Jahre wahrscheinlich updaten und relevant halten und gucken, dass es in dem, was so alles drumherum passiert, dass es eben relevant bleibt. Gastronomie unterliegt ja auch bestimmten Trends. und internationalen Strömungen und dann kommt wieder dieses und jenes und wie macht man das eigentlich? Schaut ihr euch das dann jedes Jahr an? Schaut ihr dann auf euer Produkt und macht dann so eine Review und sagt dann, okay, hier müssen wir jetzt das und das?
Also wir haben jetzt keine, also Tim und ich, wir haben jetzt keine also vierteljährlichen Meetings, wo wir sagen, wir setzen uns jetzt zusammen, machen das, sondern da wir ja beide und reisen und Eindrücke sammeln, bringen wir das immer wieder mit ein. Ich habe das auf der Reise so empfunden und so will ich das bei uns gar nicht haben oder das fand ich einen schönen Input. Aber letztendlich ist es so, immer wenn so Gastroführer rauskommen, wie der Michelin oder der Gourmillot oder 50 Best, dann ist wirklich der Moment so, dass wir uns ganz kurz darüber freuen. Wir freuen uns an dem Tag und vielleicht noch an dem nächsten. Und dann ist aber vorbei, weil wir wissen, eigentlich hat das Spiel wieder vom Neuen begonnen. Mhm. Und zusätzlich zu den täglichen, tagtäglichen Bewertungen unserer Gäste haben wir dann eben noch dieses andere drumherum. Und letztendlich versuchen Tim und ich immer wieder und ständig, eigentlich 24 Stunden am Tag, uns ins Gedächtnis zu rufen, was wollen wir denn ausdrücken oder was wollen wir dem Gast mitgeben und was wollen wir dem Mitarbeiter mitgeben, weil beide haben für uns eine extrem große Relevanz. Wir hätten die einen nicht ohne die anderen und umgekehrt. Mhm. Also die sind für uns sehr gleichberechtigt. Das ist nicht, dass wir das nur für die Gäste machen. Wir machen das Restaurant auch gleichzeitig für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und ihre Familien. Also das hat eine ganz andere Wertigkeit bekommen in den letzten Jahren. Mhm. Früher hat man es einfach gemacht. Also wir haben es immer mit Liebe und Leidenschaft gemacht, aber jetzt mit noch mehr menschlicher Verantwortung auch noch im Kopf. Und deswegen versuchen wir es immer so weiterzuentwickeln, dass wir auch die Mitarbeiter versuchen mit ins Boot zu holen, soweit wie es geht, am Prozess teilhaben zu lassen, die Möglichkeit zu geben, zu wachsen. Ja, aber ich glaube, dass es eigentlich alle so handhaben, auch international. Ich glaube, dass du nur wachsen kannst oder erfolgreich sein kannst, wenn du dich immer wieder vor Augen hältst, was machst du und wo willst du hin und was möchtest du wie mitgeben. Mhm. Den Gästen und den Mitarbeitern. Hast du denn jetzt in der letzten Zeit mal so ein Erlebnis gehabt, wo du gesagt hast, also da würdest du auch jetzt gerne mal hier im Podcast von erzählen, da muss man unbedingt mal hinfahren oder fliegen? Also so eine Art Restaurantempfehlung?
ich überlege gerade, was ist meine letzte... Also wenn ich jetzt so als Touristin sprechen darf, jetzt bekomme ich noch mal was von dir.
Ja, Jacques Delors Rosé. Oh.
Also vor ganz kurzem war ich in Italien und also man muss natürlich nach Italien fahren und ich war auch auf Mallorca. Das fand ich sehr schön. Da fährst du auch ganz gerne
hin? Ja, das ist der Ort, wo ich mir meine Energie herhole.
Mhm. Es ist ein sehr, sehr schöner Ort. Und da gibt es viele Köchinnen auf Mallorca. Ich war da bei einem Frauenfood-Symposium, das heißt Parabere-Forum. Das wurde vor einigen Jahren gegründet von einer Kollegin, Journalistenkollegin von mir, Maria Cannaval. Und bin ich eigentlich immer hingefahren, wenn ich irgendwie konnte. Das war schon in Oslo und in Bari und in Istanbul und dann ganz vielen verschiedenen Orten. Und das ist auch so ein auch so eine Veranstaltung, wo man viele erfolgreiche Frauen trifft, von denen man gar nicht wusste, was sie so alles machen und wie sie auch zusammenarbeiten. Und da kommt Elenda Rose ist zum Beispiel immer da. Dominique Krenn war eigentlich immer da. Dieses Jahr nicht, aber viele, viele Frauen, auch die sehr erfolgreiche Gastronomien haben, überall auf der Welt, von denen ich teilweise noch nie gehört hatte. Und die hatten auch mal ein Thema Entrepreneurship. Das war wahnsinnig interessant, da auf Frauen zu treffen, die halt auch wirklich Umsatz machen und wirklich große, große Betriebe haben mit vielen, vielen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen. Und das letzte war eben auf Mallorca und da haben wir ein ganz schönes Essen gehabt in so einem Klostergang von der Kirche in Palma. Und dieses Essen hat, jetzt fällt mir ihr Name nicht ein, eine ganz tolle Köchin gemacht aus Mallorca und die hat ein mallorquinisches Menü gemacht. Das war sehr, sehr, sehr gut. Mir fällt vielleicht nachher der Name ein. Sie ist wirklich total bekannt. Und dann war ich in Venedig vor kurzem. Da war ich seit 1000 Jahren nicht mehr und ich fand es so schön. Es war Herbst, schon fast ein bisschen kühl, aber tagsüber total sonnig. Und dieses Wasser und das mit diesen Booten rumzufahren, so zauberhaft. Und dann waren wir bei Chiara Pavan und ihrem Mann auf einer Insel, die machen dann ein Restaurant, das heißt Venissa. Da gehört ein großer Weingarten dazu. Die Besitzer machen da Wein, der sehr teuer ist. Und die haben ein Menü gemacht. Das war sehr interessant. Da haben sie mit invasive Species gearbeitet, die eben die Lagune von Venedig besiedeln. Hm. Und die bringen so ein bisschen auf den Tisch, was da in Venedig so wächst und in der Lagune. Sie kochen eigentlich mit der Lagune, mit den Zutaten der Lagune. Das war sehr gut und wahnsinnig interessant. Da hätte man stundenlang über das Menü reden können. Und Caminada, das hatte ich vorhin erwähnt. Das fand ich auch einfach von der Wärme her. Das Restaurant hat eine Wärme, eine Energie, Schärfe übrigens im Menü, viel Chili-Schärfe. Wärme, Energie, so eine Lebendigkeit. Und das in einem Dreisterner in der Schweiz, das hat mich total umgehauen.
Na, da muss ich unbedingt auch mal hinfahren. Ich war tatsächlich noch nicht bei ihm. Ich habe ihn schon jetzt ein paar Mal getroffen auf Veranstaltungen und auch ganz viel mit ihm gesprochen, aber um viel noch nie wirklich.
Also es ist offenbar auch jemand, der ein unglaubliches Händchen hat für Mitarbeiter. Der hat ja auch es ist kein Bistro, aber es ist eher so ein Bündner Gasthaus, wo man auch übernachten kann. Casa Caminada, das ist gegenüber. Da gibt es dann wirklich Bündner Spezialitäten, mit denen er aufgewachsen ist. Und da arbeiten auch wirklich viele Leute, die sehr jung sind und vielleicht noch ein bisschen schüchtern. Aber auch die sind ganz toll gewesen. Und dann war ich noch bei Silvio Germann, der jetzt das Mammertsberg geöffnet hat. Im Thurgau ist es auf der Schweizer Seite vom Bodensee. Auch ein ganz schönes neues Restaurant in einer echt schönen Gegend in der Nähe von St. Gallen. Und das gehört auch zur Caminada Group, aber Silvio Germann macht das alleine mit seinem Team. Das sind aber alles Caminada-Gewächse und auch da sieht man, dass da echt ein Team am Werk ist, das sehr gut zusammenarbeitet und mit sehr viel Spaß und Freude.
Das heißt, so eine Reise in die Schweiz lohnt sich.
Ich finde immer. Ich finde die Schweiz super. Die ist total vielfältig.
Ja, ich war ja auch gerade in Zürich im Dolda und habe es leider nicht geschafft beim, wie heißt der, zu essen. Genau.
Ja.
Hab ihn aber gesehen.
Sondern
der andere. Gesehen, aber Heiko Nieder.
Ja, genau.
Aber ich habe beschlossen, weil der Aufenthalt in dem Hotel so schön war und Zürich einfach auch so ansprechend, dass ich auf jeden Fall Anfang nächsten Jahres nochmal hinreise und dann bei ihm esse, bei Heiko. Und dann, weil das Frühstücksbuffet war auch der Knaller. Der kümmert sich auch mit ums Frühstück. Und Halleluja, habe ich gesagt. Es war also im Dolder Grand, das war das beste Frühstück meines Lebens.
Wirklich?
Ja, es war da. Also wirklich.
Was gab es da?
Ach, sie haben halt, ich glaube, es war der Erfahrung von Corona geschuldet, unheimlich viel einfach in so kleinen Schälchen, dass du es einfach so mitnehmen konntest. Mhm. Und ich bin ja, ich muss ja zugeben, ich bin ja absoluter Rinder-Tatar-Liebhaber. Mhm. Und dann gibt es halt ein geniales Rinder-Tatar schon. Und die Eierspeisen waren einfach, also es war einfach alles von so extrem guter, liebevoller Qualität. Mhm. Also eins neben dem anderen, ob das jetzt das Brot war oder die Croissants oder was auch immer. Also man hat gemerkt, es ist alles selbst gemacht gewesen. Mhm. Und also wirklich toll. Das ausgesprochen ist gut.
In der Casa Caminada gibt es auch so ein tolles Frühstück. Und da merkt man eben, es kommt alles, es fällt nicht in der Qualität ab, sondern es kommt alles aus einer Hand. Und so ist halt die Philosophie auch. Und in zum Beispiel im Fäviken damals, vor 1000 Jahren, als es das noch gab, da war ja auch eigentlich das Frühstück am nächsten Morgen das eigentliche Highlight.
Liebe Doreen, wir haben echt viel gequatscht, ne? Also die Zeit ist total schnell vergangen. Ich glaube, wir müssen jetzt trotzdem irgendwie leider einen Schlusspunkt finden. Aber vielleicht kommst du ja nochmal wieder. Dann können wir ein bisschen weiterreden.
Ich kann mir dann nochmal
Coq-Rosé
trinken.
Jack-Selos, genau. Aber vielleicht trinken wir nächstes Mal Coq-Rosé.
Gern.
Dann können wir es mal vergleichen.
Ich komme wieder.
Ja, sehr gut. Habe ich dich schon eingefangen. Perfekt. Dann, liebe Lorraine, herzlichen Dank, dass du den Weg hierher gefunden hast. Ich fand es wahnsinnig spannend. Und ich glaube, es waren wunderschöne Themen mit dabei. Und dann würde ich sagen, ich wünsche dir eine wunderschöne Reisezeit jetzt. Dir jetzt wieder weiter. Mhm. Und dann sehen wir uns ganz bald. Vielleicht jetzt nicht bei den Wildschweinen, aber spätestens zur Krokusflasche.
Zur Krugsaison.
Genau. Dann vielen stoßen Dank wir nochmal an. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt genauso eine kurzweilige Zeit gehabt wie wir. Und dann bis zum nächsten Mal.
Frauen in der Gastronomie. Marianne Wild im Gespräch mit spannenden Frauen der Gastronomie.